Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten.
Fröhliche Weihnachten erstmal euch allen. Nochmal ganz offiziell. Einigen habe ich schon die Hand geschüttelt am Eingang, aber auch nochmal so von vorne. Wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte gehört, die ihr alle kennt. Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Ich lese uns jetzt die Weihnachtsgeschichte vor, wie sie beim Evangelisten Johannes aufgeschrieben ist. Das ist die dritte Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Bin mal gespannt, ob ihr die kennt. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlte in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und das nun allen Menschen leuchtet, das ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden. Und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, das ist die Weihnachtsgeschichte ohne Geschichte. Also sozusagen nur die Weihnachts, wenn ihr so wollt. Lukas und auch Matthäus, die erzählen das, was passiert ist. Also das, was man sehen konnte, was man sozusagen mit Händen greifen konnte, wo man dabei sein konnte. Haben wir ja auch gerade in der Lesung nochmal diesen Ausschnitt gehört. Also Lukas und Matthäus gemeinsam berichten davon, wie Maria und Josef wegen der Volkszählung nach Bethlehem gehen mussten, wie Jesus mitten in der Nacht dann dort geboren wurde und wie da, wo die beiden untergekommen waren, wie da eigentlich gar kein Platz war für ein Baby, deswegen musste es in die Krippe gelegt werden. Und dann erzählen sie, wie die Hirten von den Engeln dieses Wunder offenbart bekommen und gezeigt bekommen und wie die sich dann auf den Weg zur Krippe machen. Wie später dann, das finden wir dann bei Matthäus, die Weisen aus dem Morgenland kommen, um diesen neuen und unbekannten König zu verehren. Das alles erzählen Lukas und Johannes. Und das sind ja auch so diese Geschichten, die man mit Weihnachten verbindet, die man ja auch in so manchen Krippen, so Holzkrippen, wenn sie aufgestellt werden, dann irgendwo sehen kann. Aber das alles lässt der Johannes weg. Der sagt kein Wort davon. Nichts davon erzählt er uns. Stattdessen schreibt Johannes sozusagen über das, was dahinter steckt. Also das, was da im Hintergrund passiert ist. Den Johannes interessiert vor allem, was an Weihnachten geistlich gesehen passiert ist. Man könnte sagen, ihn interessiert, was zwischen Gott und Mensch passiert ist an Weihnachten. Oder wenn ihr so wollt, was zwischen Himmel und Erde passiert. Und deswegen passt es eigentlich gut, finde ich, dass wir an diesem zweiten Weihnachtstag zusammen mit dem Johannes mal so ein bisschen in die Tiefe gehen können und dahinter gucken können. Also hinter Krippe und Stall und Stern und Weise aus dem Morgenland, dahinter gucken können, um zu sehen, was geschieht da eigentlich, was passiert da. Und die zentrale Frage dabei ist, bei diesem ganzen Text, die eine zentrale Frage ist, wie können wir Gott eigentlich wahrnehmen? Wie können wir irgendetwas von Gott wissen? Irgendetwas. Wie können wir ihn sehen? Wie begegnet er uns? Und der Johannes beginnt in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, er beginnt dabei wo? Ganz vorne. Bei der Schöpfung der Welt. Vers 1, am Anfang war das Wort. Das ist interessant, der Johannes beginnt sein Evangelium, das ist ja der erste Vers seines Evangeliums, beginnt er mit denselben Worten, mit denen auch der Schöpfungsbericht anfängt, auf den ersten Seiten der Bibel, am Anfang. Damit geht's los. Und jeder Jude, der Johannes war natürlich Jude damals, jeder Jude wusste, dass Gott am Anfang die Welt erschaffen hat, und zwar wie? Durch sein Wort. Also nur dadurch, dass er gesprochen hat. Und jeder Jude wusste ganz genau, das war feste Überzeugung, so mächtig ist Gottes Wort. So mächtig, dass wenn er spricht, dass es dann auch passiert. Ihr kennt das alle aus der Schöpfungsgeschichte, ne? Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, es wurde hell. Mit anderen Worten, durch sein Wort schafft Gott alles, durch dieses mächtige Wort. Vers 3 schreibt der Johannes, alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne dieses Wort ist nichts entstanden. Und er geht sogar noch eins weiter, im nächsten Vers, Vers 4, sagt er dann sogar noch, dass dieses Wort auch der Ursprung allen Lebens ist, dass daher alles Leben kommt. Vers 4, in ihm, also in diesem Wort, war das Leben. Gottes Wort ist voller Macht und Kraft und was er sagt, das passiert. Und genau das ist unser Problem. Genau deshalb, weil Gottes Wort so mächtig, so kraftvoll ist, genau deshalb können wir zumindest mit dem unmittelbaren Wort Gottes, also mit dem Wort sozusagen direkt aus seinem Mund, darum können wir mit diesem Wort nichts anfangen, weil es für uns zu groß ist, zu mächtig ist. Der Gott, der mit seinem Wort Himmel und Erde gemacht hat, der ist so gewaltig, dass wir ihn eigentlich gar nicht begreifen können. Wenn Gott direkt reden würde, unmittelbar spricht, dann wäre seine Stimme für uns wahrscheinlich, so stelle ich es mir jedenfalls vor, nichts anderes als ein Donnerschlag, ein Tosen, ein Hallen, das wir gar nicht ertragen könnten und erst recht nicht verstehen könnten. So mächtig ist der allmächtige Gott. Viele von euch kennen diese Bücherreihe Narnia, die Chroniken von Narnia. Ihr wisst, dass ich da immer mal ganz gerne draus zitiere, von C.S. Lewis, diesem christlichen englischen Autor. Der hat diese Buchreihe ja geschrieben als so eine Analogie zu vielem, was man in der Bibel findet. Und das allererste Buch von Narnia ist natürlich dann auch die Erschaffung der Welt. Und da ist es so, da ist der Löwe Aslan, der ja so das Symbol für Gott ist. Er steht für Gott, beziehungsweise später dann für Jesus. Und dieser Löwe Aslan, der erschafft die Welt am Anfang. Also die Welt Narnia natürlich, nicht unsere Welt, sondern Narnia. Und dann passiert es, dass durch ein paar unglückliche Umstände ein Mensch aus dem London der damaligen Zeit, also sprich aus unserer Welt, dorthin gelangt. Also in dem Moment, wo der Löwe die Welt macht, kommt dieser Onkel Andrew, heißt er, wird sozusagen durch einen blöden Zufall, kommt er da also dazu. Und Onkel Andrew ist so ein sehr, ja, kognitiv, auf Wissen ausgerichteter Mensch und der hält also nun überhaupt nichts von Aslan. Der sieht, da ist so ein riesiger, ehrfurchtgebietender Löwe und er hat nichts als Angst vor ihm. Und er vertraut dem Aslan überhaupt nicht, er traut dem keinen Meter über den Weg. Und darum, sagt C.S. Lewis, weil der dem nicht vertraut und weil er ihn nicht kennt, darum kann der auch nicht verstehen, also der Onkel Andrew kann auch nichts verstehen, als Aslan ihn anspricht, als der mit ihm redet. Der Aslan meint es eigentlich gut mit ihm. Der will dem nichts Böses, aber als Aslan ihn anredet, da beschreibt C.S. Lewis das sehr schön aus der Sicht von dem Onkel Andrew und der hört nichts als ein schreckliches, furchtbares Löwengebrüll, als der Löwe das Maul aufmacht. Und das Ergebnis ist, dass er sich natürlich noch mehr fürchtet als vorher und diesem Löwen noch mehr misstraut. Und genau so müssen wir uns unsere Lage vorstellen, unsere Lage als Menschen, bevor Jesus Christus in die Welt kam. Ich glaube, so müssen wir uns das vorstellen, dass der mächtige Gott, der mit einem Wort die Welt ins Dasein ruft, dass der so mächtig ist, dass das für uns zu viel ist, für uns zu gewaltig ist. Und wenn der Heilige, der allmächtige Gott direkt mit uns reden würde, könnten wir es nicht ertragen, wir könnten nur davor erzittern und verstehen könnten wir es schon gar nicht. Paulus schreibt einmal etwas im ersten Korintherbrief, sagt er, über den natürlichen Menschen, also sozusagen den nicht geistlichen Menschen, der noch nicht vom Geist erfüllt ist, sagt Paulus, Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes auch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig. Das ist der Zustand, in dem wir sind. Und dann ist es auch kein Wunder, dass der Johannes hier davon redet, dass die Welt, also die unerlöste Welt, dieses Wort auch nicht versteht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass das ja mehrfach in dem Text vorkommt, dass Gott sich sozusagen eigentlich zeigt und dass es aber immer nicht klappt. Also Vers 10, er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist sogar durch ihn geschaffen worden, sagt er. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Es funktioniert also nicht. Es gibt noch ein anderes Bild, das der Johannes in diesem Text verwendet. Und das ist das Bild vom Licht. Mit dem Licht ist es aber dummerweise auch kein Stück besser. Johannes redet von dem Licht Gottes, das die Welt erleuchtet. Ja, er redet vom Wort einerseits und dann vom Licht andererseits. Also vom Hören und vom Sehen. Ja. Aber auch das Licht Gottes hilft uns am Ende nicht wirklich, Gott zu erkennen. Denn auch sein Licht, bildlich gesprochen, ist für uns einfach zu grell, zu gleißend, brennend weiß. Ich stelle es mir so vor, so blendend wie die Wintersonne, die so auf frisch gefallenen Schnee fällt. Da kann man auch nicht hingucken. Gottes Licht, wenn wir direkt da drin stehen würden, würde uns wahrscheinlich so verbrennen, so wie die Motten an der Lampe verbrennen, zu der sie hinfliegen. So würde es uns mit dem direkten, unmittelbaren Licht Gottes gehen. Wir würden daran zugrunde gehen. Es gibt diese bekannte Stelle im zweiten Buch Mose, wo der Mose einmal die Bitte an Gott äußert und sagt, Gott, einen Wunsch habe ich, ich möchte dich sehen, ich möchte dir ins Angesicht gucken. Und da antwortet Gott ihm und sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir überleben das nicht, Gott direkt anzusehen oder in seinem Licht zu stehen. Und wiederum, kein Wunder, dass der Johannes schreibt, dieses Licht hat sozusagen auch nicht funktioniert in der Welt. Ja, Vers 5 sagt er, das Licht strahlte in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich vor ihm verschlossen. Die Welt, die Dunkelheit oder ganz konkret wir konnten das nicht aushalten. Obwohl es in der Welt scheint, konnten wir ihn nicht sehen. Das ist die Ausgangslage der Menschheit vor Weihnachten, vor Jesu Geburt. Wir können Gottes Wort nicht hören und wir können sein Licht nicht sehen. Man könnte vielleicht sagen, vor dem Heiligen, dem allmächtigen Gott vergehen uns Hören und Sehen. Das ist unser Zustand. Und genau darum gibt es Weihnachten. Genau darum musste es Weihnachten geben, denn Gott musste einen anderen Weg finden zu uns. Er wusste, dass es uns so geht und er wusste, dass wir ihn nicht sehen und nicht verstehen können. Und darum musste er diesen anderen Weg finden. Und darum machte er es so wie der Oberförster. Ein Oberförster war einmal auf einem Inspektionsrundgang durch den Wald, wie er das so üblich tat. Und da sah er, dass am Bachufer die Ameisen begonnen hatten, einen neuen Ameisenhügel zu errichten. Und er sah ihnen zu, wie sie die Tannennadeln zusammentrugen und der Haufen immer größer wurde. Und er sah ihnen aber mit einiger Besorgnis dabei zu, weil er nämlich wusste, dass dieser Bach, neben dem sie da anfingen zu bauen, jedes Jahr im Frühjahr Hochwasser führte und das Ufer dann überflutete. Und ihm war klar, dass die Ameisen dann mit fortgerissen werden würden. Und weil er nun um die Bedeutung der Ameisen für den Wald wusste, deswegen fing er an, sich Gedanken zu machen und überlegte, wie er diese Katastrophe vielleicht verhindern könnte. Und er zermarterte sich den Kopf und überlegte und dachte, wie kann ich denn die Ameisen vor dieser drohenden Gefahr jetzt warnen? Wie soll das gehen? Sie ahnten ja nichts davon, sie hatten keine Ahnung. Und er überlegte, ja, ich könnte ihnen vielleicht Hindernisse in den Weg legen, Baumstämme oder Steine oder so, aber es verwarf er gleich wieder, weil er wusste, da würden sie einfach nur drüber hinweggehen, drüber hinwegklettern und würden weitermachen. Und je länger er nachdachte, desto verzweifelter wurde er eigentlich, weil ihm immer klarer wurde, dass es überhaupt nichts gab, was er für die Ameisen tun konnte. Die würden einfach immer weiterbauen, egal was er machte. Und es gab keinen Weg, wie er sie davon abhalten konnte. Denn aus ihrer Sicht war er natürlich als Mensch, naja, hunderte von Male größer als die größte Ameise. Und aus ihrer Sicht war er, wenn überhaupt, irgendwas, dann war er vielleicht nur ein großes Ungeheuer, ein Monster, eine Bedrohung, eine Gefahr, mit der sie überhaupt nichts anfangen konnten. Und er dachte sich, es gäbe überhaupt ja nur einen Weg. Ich müsste selbst zur Ameise werden. Ich müsste eine von ihnen werden, so klein wie sie und dieselbe Sprache sprechen. Dann könnten sie mich verstehen und dann würden sie sich vielleicht auch von mir retten lassen. Das ist genau das, was Gott getan hat. Er ist nicht Ameise geworden, sondern Mensch. Einer von uns. In seinem Sohn Jesus Christus ist er so geworden wie wir, damit wir ihn hören können, damit wir ihn sehen können, damit wir ihn verstehen können. Vers 14 schreibt der Johannes, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Endlich können wir ihn sehen. Und endlich können wir ihn hören, seine Stimme hören. Dieses ohrenbetäubende, machtvolle, donnernde Wort Gottes, das die Welt ins Leben ruft, das liegt in der Krippe. Johannes sagt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Der spricht nicht einfach nur das Wort Gottes, der ist das Wort Gottes. Das soll heißen, Jesus ist das eine, was Gott uns und dieser Welt zu sagen hat. Jesus ist sozusagen das letzte Wort Gottes an uns, das eine, was wir hören müssen. Karl Barth, der berühmte Theologe, hat das mal ganz toll formuliert. Er hat geschrieben, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das ist das, was Gott uns zu sagen hat, Jesus Christus. Und Johannes sagt in Vers 14, über dieses Wort Gottes wurde ein Mensch, einer von uns. Und auch das andere Bild, das er verwendet, auch diese andere Metapher vom Licht, auch das trifft zu, auch dieses brennende, helle, verzehrende, gleißende Licht, auch das leuchtet da ganz unscheinbar und klein im Stall und über der Krippe von Bethlehem. Jesus hat ja später selber einmal von sich gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und darum können wir durch Jesus Gott jetzt hören und können ihn sehen und können ihn verstehen. Gott wusste, dass es keinen anderen Weg geben würde. Und er wusste, dass das nur so klappen würde, dass wir nur so eine Chance haben würden, ihn zu verstehen. Und darum macht er das. Darum geht dieser allmächtige, große und unbegreifliche Gott diesen Weg und macht sich ganz greifbar, fassbar. Der unbegreifliche Gott wird für uns greifbar. Das Schönste an diesem Bibeltext vom Johannes, das kommt aber jetzt erst noch. Denn was zeigt er uns denn nun, als wir ihn endlich sehen können? Was sagt er denn zu uns, als wir ihn endlich hören und verstehen können? Was soll denn das Ganze? Was ist denn dann der Inhalt? Und der Johannes sagt, Gott zeigt uns, wie sehr er uns von ganzem Herzen liebt. Das ist der Sinn dieser ganzen Aktion. Alles, was er tut, das tut Gott aus Liebe zu uns. Darum, damit er uns das sagen kann, damit er uns sagen kann, wie lieb er uns hat, darum geht er diesen Weg. Darum macht er sich klein und kleiner, bis er so klein ist wie wir, ja wie so ein kleines Baby, ein Neugeborenes. Und das ist das Baby, über das Johannes sagt, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in diesem Baby begegnet. Er tut also alles das, was er tut, nur aus einem Grund. Um uns zu sagen, dass er uns immer noch lieb hat, dass er uns immer noch genauso lieb hat wie am Anfang, als er die Welt geschaffen hat und als er uns Menschen gewollt hat. Trotz aller Sünde, trotz all unserer Bockigkeit, unserer Sturheit, trotz unseres Ungehorsams, trotz aller Schuld, die wir auf uns laden, er liebt uns. Das ist der Grund, dass er diesen Weg geht. Es gibt keine größere Liebe. Nicht im Himmel und nicht auf der Erde. Es ist also diese brennende Liebe, die ihn dazu treibt, das alles auf sich zu nehmen. Warum? Weil es ihn nämlich schmerzt, dass wir ihn nicht verstehen konnten. Weil ihm das wehtut. Weil es ihm wehtut, dass wir nicht bei ihm sein konnten. So wie es einem Vater wehtut, wenn sich seine Kinder von ihm abwenden. So und noch viel mehr tut es ihm weh, schmerzt es Gott, wenn wir nicht bei ihm sind und keinen Zugang zu ihm haben. Und darum sagt er uns, als wir ihn dann endlich durch Jesus Christus verstehen können, sagt er uns an Weihnachten, aber dann ja auch durch das ganze Leben von Jesus hindurch. Also das ist ja das, was Jesus immer und immer und immer wieder den Menschen deutlich macht und sagt. Sagt er nämlich, dass er mit uns gerne neu anfangen will, so wie am Anfang der Schöpfung. Er will mit uns neu anfangen und er will was? Er will uns zu seinen Kindern machen. Vers 12 schreibt der Johannes, allen, die ihn aufnahmen und allen, die ihm Glauben schenken, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist der Grund. dazu ist er gekommen. Das ist diese unwahrscheinlich gute Nachricht, die er unbedingt, und man kann wohl sagen, um jeden Preis, wirklich um jeden Preis, mir und dir sagen wollte. Dass du ein Kind Gottes sein kannst. Dass der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass der dich haben will als sein Kind. Und dass er tatsächlich bereit ist, buchstäblich alles dafür zu tun. Dafür legt er sich gerne nackt und schutzlos in so eine Viehkrippe rein. Und das tut er, damit du ihn endlich sehen und verstehen und vielleicht auch anfassen kannst. Damit du das begreifen kannst. Gott will mich als sein Kind haben. Das Kind in der Krippe macht dich und mich zu Kindern Gottes. Das ist Weihnachten. Amen.
Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.